Der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die anpacken und vorangehen. Der Klimadialog mit Anna Breuer. In dieser Podcast-Folge werfen wir einen Blick auf einen zentralen Baustein der Mobilitätswende, die Bahn. Wir sprechen darüber, welche Infrastrukturprojekte und Innovationen bei der ÖBB gerade entstehen, was sich dadurch für die BahnkundInnen ändert und welche Herausforderungen noch gemeistert werden müssen. Unsere heutigen Gäste sind Marc Topal-Gökçeli und Cornelia Walch von der ÖBB. Marc Topal ist CTO von der ÖBB Holding AG und ist für die strategische Entwicklung des Konzerns in den Bereichen Technik, Sicherheit und Nachhaltigkeit verantwortlich. Cornelia Walch ist die Konzernkoordinatorin für Nachhaltigkeit im ÖBB-Konzern. In dieser Funktion leitet sie das Nachhaltigkeitsteam der ÖBB Holding AG. Lieber Herr Topal, können Sie unseren HörerInnen einen ganz kurzen Einblick geben, womit Sie sich aktuell innerhalb der ÖBB beschäftigen?
Ja, wie es viele unserer Kundinnen wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wir beschäftigen uns aktuell sehr, sehr intensiv mit dem Thema Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Das ist ein Thema, das nicht immer perfekt läuft, wo wir deutlichen Verbesserungsbedarf momentan haben. Unsere Züge müssen pünktlich da sein und dürfen nicht ausfallen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns hier in meinem Bereich, in unserem Bereich, auch mit strategischen Fragen zur Sicherheit, zur betrieblichen Sicherheit, zur Arbeitssicherheit des Konzerns, mit Produktionsabläufen. Das ist auch ein Thema, das gerade aktuell an hoher Dynamik und Bedeutung gewonnen hat. Und natürlich, last but not least, und das ist ja auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen, intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Liebe Frau Walch, welche Nachhaltigkeitsthemen sind bei Ihnen gerade ganz oben auf der Agenda?
Wir haben jetzt gerade den Nachhaltigkeitsbericht fertiggestellt und sind immer noch nicht ganz fertig. Das dauert immer seine Zeit. Deswegen eigentlich sehr stark gerade der Fokus auf die Berichterstattung. Aber wir blicken natürlich gleich wieder in die Zukunft, weil es geht natürlich gleich weiter mit der strategischen Weiterentwicklung. Wie kommen wir effizient zu unseren Kennzahlen, damit wir auch im Nachhaltigkeitsbereich wirklich auch gut steuern können und schauen können, wirken die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, bringen die Erfolg oder müssen wir woanders ansetzen?
Zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit komme ich dann auch später nochmal im Detail. Gleich vorweg möchte ich aber gleich mal auf die Choralmbahn eingehen. Da ist ja auch viel berichtet worden und die Fertigstellung des Choralmtunnels und auch die Eröffnung der Choralmbahn im Dezember 2025 war ja ein wichtiger Meilenstein für die Bahninfrastruktur in Österreich. Und da fasse ich mal ein paar Fakten für unsere HörerInnen zusammen. Die Choralmbahn verbindet zwei Bundesländer, die Steiermark und Kärnten, miteinander. Und der Choralmtunnel zählt mit seinen 33 Kilometern zu einem der längsten Tunnel der Welt. Die Reisezeit von Graz und Klagenfurt hat sich dadurch deutlich verkürzt, von zuvor 3 Stunden auf aktuell 45 Minuten. Wie hat sich denn die Eröffnung der Choralmbahn bisher ausgewirkt? Merken Sie bereits mehr Fahrgäste und neue PendlerInnen? Gibt es da vielleicht schon erste Zahlen und Trends?
Ja, vielleicht vorweg, bevor ich das beantworte, möchte ich noch eine kleine Ergänzung hier vornehmen. Die Choralmbahn, der Choralmtunnel verbindet natürlich Steiermark und Kärnten, aber darüber hinaus natürlich auch Tschechien mit Italien oder überhaupt das Baltikum mit der Adria. Und so sehen wir auch dieses Projekt und so sehen wir auch diesen Korridor. Das hat natürlich weit über die österreichischen Grenzen hinausgehend Bedeutung und ist eine europäische Dimension, aber natürlich auch eine österreichische. Und natürlich ist es für die Kundinnen und Kunden und die Bevölkerung in der Steiermark und in Kärnten ein enormer Wechsel, ein enormer Wandel. Ich kann in 42 Minuten eben zwischen Graz und Klagenfurt jetzt ganz andere Dinge tun, als ich das eben noch vor der Eröffnung dieser Strecke tun konnte. Die Fahrgäste sind natürlich entsprechend, die Fahrgastzahlen sind entsprechend gewachsen. Wir haben da jetzt 7.000 Reisende pro Tag auf dieser Relation. Das war natürlich vorher ganz anders. Sie haben schon gesagt, wenn ich 3 Stunden unterwegs bin mit der Bahn, man muss dazu sagen, es gab einen Bus, der hat nicht 3 Stunden gebraucht, der ist direkt gefahren. Aber die Bahnverbindung als solche mit 3 Stunden war natürlich alles andere als attraktiv. Jetzt haben wir eine schnelle Verbindung, das ermöglicht das Mobilitätsbedürfnis von sehr, sehr vielen Menschen jetzt dementsprechend nachzukommen. Und wir sind zuversichtlich, dass da weiteres Wachstum auch noch möglich ist.
Also die Bahn verbindet nicht nur 2 Städte. Welche Chancen bringt das jetzt auch für die regionale Wirtschaft und generell für den Tourismus?
ja, insbesondere in der Region ist natürlich Tourismus ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist kein großes Geheimnis, wenn Sie Infrastruktur schaffen in Regionen und vor allem nachhaltige Infrastruktur schaffen in Regionen, die touristisch entsprechend genutzt werden, dann ist das das Beste, was Sie tun können, weil Sie dadurch natürlich eine nachhaltige Anreise, eine leistungsfähige und auch eine schnelle Anreise für Gäste, für Menschen, die in dieser Region Urlaub machen wollen oder auch ihre Freizeit verbringen wollen, schaffen. Und da ist das System Bahn, das ist das Produkt, das wir da haben, was wir da anbieten können, einfach bestens geeignet. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch, und das vergessen wir in der Diskussion manchmal ganz gerne, den Schienengüterverkehr, eben der auch auf der Schiene, der Güterverkehr auf der Schiene, die nachhaltigste Form ist, um Produkte, um Güter eben zwischen A und B zu transportieren. Und entlang dieses Korridors sind sehr viele Wirtschaftsräume. Schon vorher gesprochen darüber, Sie haben es auch schon erwähnt, der baltisch-adriatische Korridor ist ja nicht umsonst einer der prioritären Achsen auch im Rahmen der europäischen TEN-Netze definiert worden. Und da wird es natürlich für die Wirtschaftsräume entlang dieses Korridors entsprechende Vorteile geben, indem man schneller und leistungsfähiger eben Güter zwischen diesen Gebieten transportieren kann.
Auf den Bahngüterverkehr habe ich auch noch ein paar Fragen im Kopf, die dann später noch kommen werden. Zuerst möchte ich aber noch über den zweiten großen Meilenstein im Bahninfrastruktur, also der nächste große Meilenstein ist ja der Semmering-Basistunnel und der soll im Jahr 2030 fertiggestellt werden. Auch hierzu ein paar Fakten. Ab 2030 verbindet er dann das niederösterreichische Glocknitz mit dem steirischen Mürzzuschlag. Der Tunnel hat eine Länge von 27 Kilometern, ist also etwas kürzer als der Choralmtunnel, aber trotzdem beträchtlich lang. Und die Fahrzeit von Wien nach Graz verkürzt sich dann auf unter 2 Stunden. Herr Topperl, können Sie hier einen Einblick aus erster Hand geben zu den aktuellen Entwicklungen?
Ja, auch noch kurz ergänzend, also Fahrzeit Wien-Graz haben Sie schon genannt, aber vor allem in der Betrachtung bis nach Kärnten. Wir haben dann Wien-Klagenfurt in 2,5 Stunden, Wien-Villach in 3 Stunden und natürlich entsprechend attraktive Fahrzeiten in den gesamten norditalienischen Raum. Da erwarten wir uns natürlich dann auch nochmal eine entsprechende weitere Zunahme der Nachfrage im Bereich der Fahrgäste. Wo stehen wir beim Semmering-Basistunnel? Wir haben, wenn man so will, den Berg jetzt mal schon grundsätzlich erobert. Warum kann man das so sagen? Wir haben den Durchschlag im November 24 ja schon hinter uns. Jetzt werden einige sagen, ja okay, wieso können wir da nicht schon längstens fahren? Im Eisenbahnbereich ist es so, dass das Bergbaumännische natürlich das ist, was sehr, sehr lange dauert, wo auch übrigens die größten Risiken immer drinnen sind, weil keiner kann den Berg zu 100% vorhersehen, was es alles für Überraschungen gibt. Da sind wir mal schon sehr froh, dass wir das hinter uns haben. Die Tunnelausrüstung, die ganzen Dinge, die jetzt noch in den Tunnel eingebaut werden müssen, brauchen aber auf dieser über 30 Kilometer langen Strecke auch noch ihre Zeit. Und so dauert es eben jetzt noch ein bisschen mehr als 3 Jahre bis zum Dezember 2029, bis wir den Betrieb aufnehmen können, den kommerziellen Betrieb. Da davor wird es natürlich noch Schulungsfahrten geben und Testfahrten. Also die ersten Fahrten von Zügen durch den Tunnel werden wir schon wahrscheinlich in knapp 3 Jahren sehen. Und ja, in der Eisenbahner-Zeitwelt, in der Zeitbetrachtung von großen Infrastrukturprojekten ist das nicht mehr sehr lange, sondern schon richtig knapp davor, dass wir sehr, sehr stolz darauf sein können und werden, dass wir den Semmering-Basistunnel als nächstes Mosaikstückchen, als nächsten Baustein auf dieser Achse in Betrieb nehmen können.
Ja, solche Bahnprojekte, solche Risiken dauern ja Jahrzehnte von der Planung bis zur Durchführung.
Korrekt,
genau. Das heißt, 2030 steht soweit?
Absolut, das sind die Pläne stabil. Wie gesagt, die größten Risiken liegen da jetzt schon hinter uns.
Okay, na da sind wir dann gespannt, wenn wir das erste Mal dann wirklich mit Zug da durchfahren können. Gibt es auch noch weitere Großprojekte, die aktuell in Planung sind?
Natürlich, wir haben als Österreich mit den Bergen, mit den alpinen Bereichen natürlich immer schon sehr intensiv uns mit Tunnel beschäftigt. Es gibt noch ein weiteres großes Jahrhundert-Tunnelprojekt, das ist der Brenner Basistunnel. Mit der speziellen Herausforderung, dass es ein Projekt ist, das über 2 Staatsgrenzen läuft, wo man natürlich einen italienischen Teil und einen österreichischen Teil hat. Am Ende ist es ein Tunnelbauwerk. Man wird noch für die Betriebsführung da wie dort Abstimmungen brauchen. Das Projekt ist in den frühen 30er Jahren in Betrieb zu nehmen, geplant derzeit für 2033. Dann haben wir natürlich noch weitere interessante Projekte auch im Nah- und Regionalverkehr. Da wie dort wird das bekannt sein, Die Wiener sogenannte Stammstrecke, das ist die S-Bahn-Linie, die durch Wien durchführt, wird generalsaniert. Da wird über ein Jahr lang alles mehr oder weniger neu gebaut oder instand gesetzt. Das ist natürlich in der Phase, wo dann die Strecke gesperrt ist, nicht besonders angenehm für die Pendlerinnen und Pendler und Menschen, die diese Bahnlinie täglich nutzen. Aber danach wird es deutlich besser. Es wird eine dichtere Zugfolge geben. Wir werden mit einer höheren Betriebsqualität dort fahren können und wir bauen auch das neue Zugsicherungssystem ETCS ein. Darüber hinaus haben wir noch, da wie dort, Kapazitätsengpässe im hochrangigen Netz, Stichwort zum Beispiel zwischen Linz und Wels, wird es den viergleisigen Ausbau geben, aber auch im Nahbereich, im Nahverkehrsbereich, im Ballungsraum Wien, dann auch nach Süden, ist geplant, einen viergleisigen Ausbau zum Beispiel bis Mödling vorzunehmen, um auch dort die sehr dicht nachgefragten Regional- und Nahverkehrszüge entsprechend intensiver und eben ausbauen zu können. Eines meiner Lieblingsprojekte dann in der Zukunft, das liegt dann schon noch ein bisschen weiter, das ist dann schon so Richtung 2040, erwarte ich mir aber auch oder würde ich mir auch eine sehr, sehr große Wirkung auf Verkehrsverlagerung dadurch erwarten, ist da also eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen dem Raum Linz-Wels bis nach München, wo wir nochmal zu einer deutlichen Fahrzeitverkürzung nach München kommen würden. Und das wäre dann von 4 Stunden auf 2,5 Stunden doch deutlich. Und über München sind wir dann auch im Hochgeschwindigkeitsnetz Mitteleuropas angelangt. Klar, da funktioniert bei den Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Bahn noch nicht alles. Allerdings, bis wir dieses Projekt realisieren könnten, erwarten wir auch, dass sich die betriebliche Performance in Deutschland auch deutlich stabilisieren wird.
Okay, da merkt man, dass der Bahnverkehr auch wirklich über die Grenzen hinweg, dass es da Kooperation braucht und Abstimmungen und dass solche Projekte dann auch nur funktionieren, wenn da die anderen Nachbarländer auch mit an Bord sind. Generell würde mich noch interessieren, also wir haben gehört, es entstehen wirklich einige Bahninfrastrukturprojekte aktuell. Welche Bedeutung haben dann solche, also auch Großprojekte für die Mobilitätswende?
Ja, eine sehr, sehr große Bedeutung. Am Ende sind diese Großprojekte, die uns beides bringen, zwei wesentliche Punkte bringen, nämlich auf der einen Seite eine Attraktivierung der Reisezeiten. Das ist das, was natürlich im Personenverkehr, insbesondere im Fernverkehr natürlich alles entscheidend ist, um im Konkurrenz, im Wettbewerb zu Flugverbindungen oder auch anderen Transportmodi entsprechend wettbewerbsfähiger zu werden, einfach schneller zu werden. Gleichzeitig bringen uns diese Großprojekte aber auch mehr Kapazität. Und das brauchen wir natürlich sowohl im Nahverkehr, im Regionalverkehr, also in den Ballungsräumen, aber natürlich auch ganz wichtig für den Schienengüterverkehr. Der Schienengüterverkehr hat immer wieder damit zu kämpfen, dass er in vielen Ecken und Enden Europas immer an der letzten Stelle steht, also in der Prioritätensetzung allen voran oftmals der Hochgeschwindigkeitsverkehr und auch der regionale Verkehr der Ballungsräume steht. Und da kämpft halt der Schienengüterverkehr immer mit den Restkapazitäten und das ist immer wieder herausfordernd. Also da schauen wir auch, dass wir unsere infrastrukturellen Ausbauten so dimensionieren und auch so priorisieren, dass es eben für alle reicht. Mehr Kapazität, aber auch schnellere Fahrzeiten und damit Attraktivität für den Personenverkehr.
Also das heißt im Güterverkehr, ich habe auch nachgeschaut, wie viel Prozent wir, wo wir da gerade aktuell liegen und bei 30% ungefähr. Also wir haben schon gehört, was wichtig ist, aber welche Entwicklungen wären denn dann noch entscheidend, damit mehr Transporte von der Straße auf die Schiene wechseln können?
Für den Schienengüterverkehr ist es eben die Kapazität und damit verbunden auch die Verlässlichkeit, die Zuverlässigkeit. Sie müssen sich das so vorstellen, da sind natürlich gewisse Logistikketten dahinter und das ist ja alles heutzutage deutlich enger und straffer geplant, als es noch vor 20, 30, 40 Jahren war. Sie müssen entweder den Container noch zeitgerecht zum Hafen bringen, um dort noch verschiffen zu können. Auf der anderen Seite haben Großbetriebe ihre Produktionslinien sehr, sehr eng ausgerichtet auf die Warenströme, auf die Zulieferungen, die sie bekommen. Die Lager sind meistens deutlich geringer noch als vor Jahrzehnten. Das heißt, man muss schon in dem Zeitrahmen, in dem man eben versprochen hat, die Produkte zu liefern, die Güter zu liefern, das auch tun, um eben zu seinem Kundenversprechen auch zu stehen. Das ist eine große Herausforderung. Im grenzüberschreitenden Verkehr passieren sehr, sehr viele Überraschungen. Baustellen kommen da wie dort zu kurzfristig. Wir kämpfen auch immer wieder mit Streckensperren, Umleitungsverkehren. Und da ist es natürlich so, dass in vielen Fällen der Personenverkehr priorisiert wird und dann Güterzüge oft Stunden, manchmal auch Tage irgendwo zur Seite genommen werden und stehen bleiben. Und damit verbunden natürlich auch der entsprechende Unmut bei den Kundinnen und Kunden des Schienengüterverkehrs, also den Logistikunternehmen oder besser den Firmen, die direkt davon abhängen. Da müssen wir schon auch eine Trendwende einleiten. Also das Thema, ich habe es eh schon vorher gesagt, Umgang mit der Kapazität, aber auch Umgang damit, wie man dann diesen Zug grenzüberschreitend im Sinne eines Traffic Management in ganz Europa führt und auch entsprechend, wenn notwendig, priorisiert. Da müssen wir in Europa schon nochmal die Köpfe zusammenstecken. Da gibt es jetzt ganz vielversprechende Entwicklungen rund um die Kapazitätsverordnung, wo auch der Schienengüterverkehr eine ihm zustehende Rolle bekommt. Da, glaube ich, gibt es noch einiges zu tun, aber die Tendenzen gehen da zumindest in die richtige Richtung.
Mhm, also dass da auch die politischen Rahmenbedingungen dann besser werden und Verlässlichkeit ist ein gutes Stichwort.
Ganz genau. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den 30% Modal Split-Anteil, den wir in Österreich glücklicherweise haben. Ist ein hoher Wert, ist ein guter Wert im internationalen Vergleich. Wir wollen den natürlich auch ausbauen. Das eint uns alle Schienengüterbahnen. Das ist ja nicht nur die ÖBB, nicht nur die Rail Cargo Austria, die da unterwegs ist. Wir sehen aber, dass das nicht so einfach ist. Also wir haben da momentan auf der Straße doch in den letzten Jahren immer wieder auch Entwicklungen gesehen, die auf der Ecke auch der Kostenstrukturen, auf der Ecke der Flexibilität und so weiter, wo wir wirklich einerseits Hausaufgaben bei uns haben, andererseits natürlich uns auch wünschen würden, dass wir mit dem Schienengüterverkehr auch auf ein sogenanntes Level Playing Field kommen, dass man wirklich auf gleicher Ebene, auf gleicher Höhe Wettbewerbsbedingungen vorfindet, die einen Schienengüterverkehr auch im europäischen Kontext attraktiv und wettbewerbsfähig machen. Da gibt es auch ein bisschen was auf der regulatorischen Seite noch zu tun.
Also einige Herausforderungen gibt es da auf jeden Fall noch. Ich möchte auch noch auf die Bahnhöfe eingehen, weil beim Bahnausbau ist ja nicht nur das Schienennetz relevant, sondern auch die Bahnhöfe spielen da eine zentrale Rolle. An größeren Bahnhöfen treffen viele Verkehrsmittel aufeinander, also Zug, Bus, Rad, Auto etc. Liebe Frau Walch, wie entwickelt sich da ein moderner Bahnhof zu einem zentralen Mobilitätsknoten?
Also was wir sehr stark sehen, ist, dass der Bahnhof ist nicht nur quasi der Abfahrtsort, sondern es entwickelt sich hin zu Angeboten, die wirklich am Bahnhof auch angeboten werden, damit mehr Kundinnen auch kommen und von dort dann auch weiterreisen. Und wie kommen die Kundinnen an? Das überlegen wir uns gerade im Bereich der First and Last Mile auch. Dort ist es schon so, dass wir einerseits natürlich darauf schauen, dass sie mit klimafreundlichen oder klimafreundlich quasi zum Bahnhof kommen und nicht unbedingt auch mit dem Auto, wo das halt möglich ist. Das ist auch nicht immer möglich. Und gerade in diesem Bereich ist es auch so, dass wir sehr stark dann drauf schauen, zum Beispiel beim Fahrrad, wie wird dann das Fahrrad abgestellt, weil natürlich, wir haben es vorher auch schon gehabt, der Zug ist natürlich hat nur begrenzt Kapazität. Wir würden gern natürlich die Personen transportieren und eben weniger Fahrräder. Und deswegen müssen wir, oder es ist auch quasi von uns wird erwartet und wir erwarten es von uns selber, dass wir einfach das Angebot auch schaffen, dass die Fahrräder sicher abgestellt werden können. Und Mobilität, ich glaube, dass wir vier in diesem Raum quasi hätten auch ein anderes, jeder von uns hat ein anderes Bedürfnis, wie wir Mobilität erleben wollen. Und ein niederschwelliger Zugang, wenn das wirklich unkompliziert ist, dann ist das immer das Einfachste. Und das versuchen wir bei diesem Mobilitätsknoten auch darzustellen und dort zusätzlich dann Services anzubieten, wie eine Post oder ein Kreisler, wo man dann auch noch nebenher am Heimweg oder zur Arbeit zusätzlich Dinge auch erledigen kann, damit es einfach mehr Funktionen erfüllt und auch quasi unseren doch sehr oft stressigen Alltag auch wirklich gut integriert werden kann.
Was wir, glaube ich, auch unbedingt berücksichtigen müssen, ist, dass das Mobilitätsbedürfnis als solches ein hochgradig individuelles ist. und wir neigen dazu, dass wir manchmal die eine Lösung, die als die beste erachten und dann sagen, das ist jetzt irgendwie das, was wir allen mehr oder weniger angedeihen lassen wollen oder allen halt mehr oder weniger als Angebot machen. Ich glaube, wir verstehen jetzt immer mehr, dass es so, wie es unterschiedliche Menschen gibt, auch unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse gibt, die man allesamt respektieren und nach Maßgabe berücksichtigen muss. Also das ist ein sehr diverses Themenfeld in Wirklichkeit.
Wie erfassen Sie da auch die Bedürfnisse? Also gibt es da dann Projekte, wo man direkt dann in Kontakt ist mit den BahnkundInnen oder mit den AnrainerInnen?
Wir haben dort auch Customer Experiences quasi, wo wir wirklich auch durchgehen durch diese Bahnreise und durch die unterschiedlichen Bedürfnisse. Und wenn dort halt Services entwickelt werden, schaut man sich ja an, welche Personen, also wirklich so Personas, wo man dann anhand von der die Mobilitätskette durchspielt. Und wir haben das jetzt im Bereich Fahrrad mal gemacht. Ich war mal Fahrradkoordinatorin auch vom Konzern. Und dort war es auch so quasi, wir sind dann vom 100. ins 1000. gekommen und eigentlich waren wir uns dann nie einig, weil jedes Mal, wenn wir irgendwie durch die Kette durch waren, ist wieder von links jemand gekommen und hat gesagt, na, aber so würde ich das nicht machen und ich würde dort aber nicht so fahren. Und das ist genau das, was wir einfach versuchen wollen, auch besser zu integrieren in das Angebot, das wir schaffen und einfach dort schauen wollen, dass wir so individuell, wie die Personen selber sind, auch unsere Mobilitätsangebote schaffen.
Ja, bei größeren Bahnhöfen sieht man ja auch, dass da wirklich verschiedene Angebote gibt, wie also Carsharing oder auch eben die Radboxen. Bei kleineren Bahnhöfen ist dann doch ein bisschen schwieriger und gerade im ländlichen Raum, also wir wollen ja doch noch mehr PendlerInnen idealerweise mit dem Zug in die Arbeit bringen. Welche Angebote gibt es denn da auch bei kleineren Bahnhöfen?
Also wir haben jetzt zum Beispiel das Projekt Sharing Hub. Dort ist ein Thema von der Infrastruktur, die sehr stark darauf schauen, dass wir durch so eine Vereinheitlichung von, also so wie ein Modulsystem, das quasi auf den Bahnhöfen dann entsteht, wo quasi Sharing-Services individuell dann auch angeboten werden können. Aber das schaut immer gleich aus und das kann ich dann einfach von einem Bahnhof zum nächsten auch verlegen. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Das ist natürlich auch immer wichtig bei den Themen, die wir angehen und auch vor allem auf kleinen Bahnhöfen braucht man immer die Mitwirkung auch von den Gemeinden. Aber man hat dann dadurch eben diesen Wiedererkennungswert und wenn ich etwas kenne und weiß, wie ich das benutze, dann ist meine Hemmschwelle viel niedriger und so versuchen wir natürlich auch dann in mehr ländlichen Regionen einfach auch Attraktivität für die Bahn zu schaffen. Beispiel ist zum Beispiel St. Johann im Pongau, wo sie eben diesen Sharing Hub gerade ausprobieren. Und da kommt es halt dann auch auf die Unterstützung dann von den Gemeinden an, wer dann Interesse hat und ob man dann halt gemeinsam dort auch weiterbaut.
Was wären das dann ganz konkret für Ihre Sharing-Angebote?
Es geht eigentlich sowohl von Carsharing als auch über E-Scooter und E-Bikes. Also dort wird schon sehr individuell dann auch für die Region angeboten, weil es kann ja auch nicht in jede Region quasi jedes Sharing-System quasi dann angeboten werden.
Ja, genau. Also dann auch je nachdem, wie weit dann der Bahnhof vielleicht vom Zentrum entfernt ist, genau. Und wie weit da die Distanzen sind.
Ja, und das wird dann halt in diesem Fall dann auch immer eruiert, was passt jetzt dorthin und was funktioniert.
Man darf aber trotzdem nicht vergessen, der klassische Pendler, die klassische Pendlerin, die haben eigentlich vor allem ein Bedürfnis, dass das, wie sie gewohnt sind, von A nach B zu kommen, von zu Hause in die Arbeit oder auch in die Schule oder wo auch immer hin und wieder zurück, dass das so wie geplant und vor allem zuverlässig funktioniert. Das beginnt mit der Möglichkeit, das Fahrrad an dem Ausgangsbahnhof sicher unterstellen zu können oder entsprechend abstellen zu können, aber eben auch, wie es viele insbesondere im ländlichen Raum machen, und das ist auch gut so, mit dem Auto zum Bahnhof zu fahren, eben nicht mit dem Auto bis zur Arbeit die weite Strecke zu fahren und dann ab dem Bahnhof eben nach Nutzung der Park-and-Ride-Anlagen dann den Zug zu nutzen. Und ausreichend Kapazität, Planbarkeit. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann plötzlich von heute auf morgen diese Parkplätze, die Abstellplätze nicht zur Verfügung stehen, der Zug eine halbe Stunde zu spät kommt oder sonstiges. Das, glaube ich, macht Pendler wahnsinnig. Und da dürfen wir auch bei all der Diskussion rund um moderne, innovativere Produkte nicht vergessen, dass wir auch die konventionellen Daily-Routen, die diese Menschen jeden Tag auf sich nehmen, auch bestmöglich immer wieder in hoher Betriebsqualität anbieten.
Genau, dass die einfach gut funktionieren. Und Wir haben jetzt eben schon viel über die Verkehrsinfrastruktur und über die Bahnhöfe gesprochen. Jetzt möchte ich auch noch auf ein konkretes Angebot eingehen, das Klimaticket. Ich selbst habe auch eins und ich will eigentlich gar nicht mehr darauf verzichten, vor allem auch deshalb, weil ich einfach nicht mehr überlegen muss, ich kann in jeden Zug, in jedes Öffi einfach einsteigen und auch bei längeren Zugfahrten muss ich nicht mehr überlegen, zahlt sich das überhaupt aus? Also da sitze ich jetzt doch öfter im Zug als zuvor. Gibt es da bereits Einschätzungen, inwiefern das Klimaticket das Mobilitätsverhalten der ÖsterreicherInnen verändert hat?
Also wir haben schon vor allem gerade am Anfang gesehen, dass wir haben am Anfang gerechnet mit 110.000 Tickets, die wir verkaufen und waren dann weit darüber, sind mittlerweile eben bei 320.000 Tickets, die wir jährlich quasi auch dort verkaufen. Und warum? Eh klar, es war genauso, wie Sie es gesagt haben, es ist einfach sehr niederschwellig. Man muss sich nicht überlegen, kaufen wir jetzt ein Ticket? Man kann kurzfristig zum Bahnhof gehen. Die Routen hat man dann teilweise auch schon im Kopf, weil es eben so, wie wir es vorher auch gesagt haben, es sind auch oft Pendlerinnen, die das dann verwenden. Aber ihr wird zum Beispiel sehr viele Bekannte, die natürlich auch das Klimaticket Österreich dann haben und dann von Vorarlberg nach Wien fahren und einfach sich mal sagen, quasi, okay, jetzt habe ich am Donnerstag nicht so viel zu tun. Ich kann zu Mittag schon in den Zug einsteigen und bin einfach bis Sonntag dann in Wien. Also kann quasi mein Wochenende auch in Wien verbringen, ohne dass ich jetzt mir überlegen muss, wie teuer ist das Ticket, kriege ich noch zum Beispiel eine Sparschiene etc., sondern ich muss einfach nur noch meinen Sitzplatz reservieren, was wir auch sehr empfehlen. Und das ist halt auch das, was sehr positiv ist am Klimaticket und mit der Wiederverkaufsrate oder Wiedererwerbsrate eigentlich die liegt bei 80%, sehen wir eigentlich den Erfolg dieses Tickets.
Es ist ein unglaublich attraktives Angebot, ja, auch jetzt nach den Erhöhungen der Preise ist es noch immer extrem attraktiv. Also ich kann das Mobilitätsangebot, das ich nutzen kann, ist enorm. Wir müssen uns nur mittelfristig oder auch langfristig schon auch die Frage stellen, Ambition dahinter ist ja Verlagerung, das tritt ja auch ein. Also es nutzen natürlich jetzt nochmal deutlich mehr Menschen das System Bahn und das ist ja natürlich absolut zu begrüßen und wir als Unternehmen, als ÖBB, begrüßen das natürlich noch umso mehr. Nur die nicht vorhandene Kostenwahrheit jetzt auf anderen Transportmodi wie auf der Straße zu kontern, indem man auch natürlich unter den Produktionskosten Angebote auf der Schiene macht, ist wahrscheinlich jetzt wirtschaftlich nicht sehr nachhaltig. Also mittelfristig oder langfristig wird man schon nochmal hoffentlich auf europäischer Ebene darüber nachdenken müssen, was soll, was darf Mobilität kosten. Und momentan unterbieten wir uns da in den Systemen. Das braucht aber natürlich entsprechende finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Seite. Kann man sicher so machen, aber ist natürlich die Frage, wie lange man das dann auch finanziell über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufrechthalten kann. Diese Frage, glaube ich, muss man schon nochmal ohne Emotionen, idealerweise nicht nur national, sondern auf europäischer Ebene lösen.
Ja, da sind wir auf jeden Fall auch abhängig von der Politik, dass sie das auch finanziert.
Ja, was dort auch noch dazu kommt, ist natürlich, bei uns ist das auch nicht so einfach. Ich glaube, gerade am Anfang vom Klimaticket haben wir auch gesehen, wie viel das annehmen und wie unsere Systeme dann überlastet sind. Und das ist natürlich auch was, an das wir zukünftig auch, an dem wir arbeiten, dass auch unsere Gefäßgrößen einfach größer werden. Die Züge werden quasi länger, dementsprechend auch mehr Bauarbeiten, auch weil die Bahnsteige auch teilweise länger werden müssen, damit man die Personen auch transportieren kann. Natürlich positiv, aber man muss das auch sehen, wenn das System darauf nicht ausgelegt war, dass es wirklich so boomt, dann kommt es halt auch zu Themen oder Verspätungen oder sehr wenig Sitzplätzen.
Aber in Summe tolle Sache und wir finden es natürlich genial.
War das dann auch eine gewisse Herausforderung nach Einführung? Hat es einen Boom gegeben und dann war plötzlich der Zug voll und natürlich muss die ÖBB dann schnellstmöglich alles managen, dass der Zug trotzdem fährt.
Voll, weil für uns war ja, es ist ja ganz am Anfang schon angesprochen worden, Qualität und Pünktlichkeit sind eines unserer Top-Themen und auf das setzen wir und mit dem messen wir uns auch. Und wenn wir das dann halt auch nicht erfüllen können, dann wird es halt schon auch kritisch. Und ich glaube, da überlegen wir uns sehr stark, wie können wir uns weiterentwickeln und wie können wir die Bedürfnisse dort, gerade in dem, was uns wirklich auch liegt, nämlich Bahnfahren, weiterentwickeln.
Ja, die Bahn gilt ja auch als wichtiges Rückgrat für eine klimafreundliche Mobilität. Der CO2-Ausstoß pro Personenkilometer ist im Durchschnitt ja sehr gering. Können Sie uns hier einen Vergleich nennen? Wie groß ist die CO2-Einsparung der Bahn im Vergleich zum Auto?
Wir haben ja, das ist natürlich alles immer auch ein bisschen auslastungsabhängig, aber wir arbeiten da sehr eng mit dem Umweltbundesamt zusammen, um da jedes Jahr die gesamten durchschnittlichen Zahlen auch zu ermitteln und zu berechnen. Die ändern sich von Jahr zu Jahr natürlich immer ein bisschen, aber im Großen und Ganzen kann man so als Dimension sagen, haben wir im System Schiene ungefähr die 5 Gramm CO2 pro Personenkilometer. Und wenn man das vergleicht, je nachdem, ob man jetzt konventionelle PKWs noch Verbrenner nimmt, da ist man dann in Richtung 80 Gramm. Oder wenn man auch jetzt schon modernere Elektrofahrzeuge nimmt, da ist man dann aber trotzdem noch in Richtung 20 bis 25 Gramm CO2. Also 1 zu 5 zu einem Elektrofahrzeug, 1 zu 4, 1 zu 4, 1 zu 5 und 1 zu 30 wäre es dann zum Beispiel auch in Richtung Flugzeug und 1 zu 15, 20 kann man sagen, auch in Richtung PKW momentan. Das System Schiene ist deutlich besser, was den CO2-Fußabdruck betrifft. Das überrascht natürlich nicht, hat zwei wesentliche Gründe. Man muss sie nur unterscheiden, weil sie natürlich auch unterschiedlich sich entwickeln werden. Der eine ist natürlich, dass wir zu einem Großteil, überwiegenden Teil mit Strom und dort in Österreich mit erneuerbaren Strom fahren. Das ist knapp 90% der Leistung fahren wir mit Strom. Das ist natürlich ein Riesenvorteil im Vergleich zu Systemen, die mit abhängig sind von fossilen Kraftstoffen. Und das Zweite, das ist also etwas, was auch selbst wenn alles auf Elektromobilität umgestellt werden würde, alle LKWs, alle PKWs auf der Straße, wir haben mit dem Rad-Schiene-System eine viel, viel bessere Energieeffizienz. Und dieser Faktor von 1 zu 4, 1 zu 5 bleibt im System erhalten, egal ob alle jetzt dann auf E umgestellt haben oder nicht. Und diesen Vorteil wird das System Schiene immer haben. So gesehen haben wir nicht nur die glückliche Lage, die bessere Energie zu verwenden, also die nachhaltigere, die umweltschonendere, sondern auch pro Leistungseinheit einfach weniger Energie verwenden zu müssen. Das gilt für den Güterverkehr genauso wie für den Personenverkehr.
Ich möchte noch ein bisschen auf den Pendlerinnenverkehr und auf die Regionalbahnen eingehen. Da haben wir auch zu Beginn schon gehört, dass da einiges in Planung ist. Und da gibt es auch spannende Pilotprojekte, habe ich gelesen. Gerade bei den Regionalzügen, da gibt es neue Antriebstechnologien mit Batterie oder Wasserstoff. Sind das realistische Alternativen für zum Beispiel für nicht elektrifizierte Nebenstrecken, um Diesellokomotiven zu ersetzen?
Ja, ganz sicher. Also beide Technologien sind eigentlich schon sehr, sehr weit in der Entwicklung. Akkuzüge sind ja auch schon im Einsatz und wir haben ja auch schon welche bestellt. In Niederösterreich kommen ja im Kamptal und auf der Strecke St. Pölten-Kremshorn sehr, sehr bald schon diese neuen Akkuzüge zum Einsatz. Wir haben es jetzt auch nochmal ausgeweitet, auch auf das Erlauftal. Das heißt, technologisch ist das da. Jetzt muss man natürlich nur immer diesen Trade-off machen, was ist das Wirtschaftliche, das Bessere. Die Elektrifizierung der Strecke hat natürlich schon auch Vorteile, insbesondere wenn man natürlich auch Strecken hat, die auch Güterverkehrsanteile haben und einen entsprechenden dichten Takt. Wir sagen immer, alles das, was im Halbstundentakt gefahren wird mit zusätzlich Güterverkehr, führt an einer Elektrifizierung auch aus wirtschaftlicher Sicht à la longue nichts vorbei. Aber wir haben dann auch wieder Streckenteile in Österreich, wo wir einen Stundentakt oder vielleicht da wie dort sogar weniger haben. Und da muss man nochmal ganz massiv nachdenken, ob jetzt nicht die Akkutechnologie uns hier hilft. Und wir haben in Österreich da die glückliche Situation, dass bis auf wenige Ausnahmen die nicht elektrifizierten Strecken mehr oder weniger mittellange oder eher kurze Stichstrecken sind von 30 bis 50 Kilometer und da eben die Akkutechnologie von der Leistungsfähigkeit her perfekt ausreicht für den Personenverkehr, für den Personennahverkehr. Bisschen anders ist es im Güterverkehr. Wenn man natürlich nur ein paar Anschlussbahnen hat und einzelne Wagen transportieren möchte, ist es durchaus auch schon technologisch denkbar, dies auch über Akkutechnologie mit entsprechenden Lokomotiven, mit Last-Mile-Funktionen zu bewerkstelligen. Der wirklich schwere Güterzug allerdings, der wird mit Akkutechnologie noch nicht funktionieren. Da wäre dann Wasserstoff wahrscheinlich etwas, was man heranziehen müsste, rein von der Leistung, vom Leistungsbedarf her. Da sind wir aber noch am Überlegen, was sind das für Strecken und wo sind die genau? Und wenn man nur für einen kleinen Bereich, also eine Nische extra, dann eine eigene Technologie zusätzlich ins Portfolio holen muss, das ist ja auch logistisch schwierig, dann haben Sie ein paar Wasserstofflokomotiven, dann müssen Sie Wasserstofftankstellen, ein System wieder aufbauen rundherum, das ist wahrscheinlich auch nicht sehr vernünftig. Unser Weg geht derzeit in elektrifizieren, wo es wirtschaftlich ist, also die Strecke elektrifizieren und sonst eben den Verkehr elektrifizieren durch Akkutechnologie. Das ist derzeit unser strategischer Ansatz, wo wir aber auch jedes Jahr neu evaluieren, weil sich da auch die Kostenstrukturen auf Basis der rasant fortschreitenden technologischen Entwicklung auch zum Vorteil verändern können und dementsprechend braucht es da jedes Jahr einen neuen Blick darauf.
Ja, spannend. Also muss man natürlich schauen, wo macht es dann ganz konkret Sinn. Und mit Blick in die Zukunft, gibt es sonst noch technologische Veränderungen, die den Bahnverkehr in den kommenden Jahren grundlegend weiterentwickeln werden?
Ja, also wir werden sicher in den nächsten Jahren uns intensiv, nicht nur hier in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene, mit den nächsten Stufen, Vorstufen der Automatisierung beschäftigen müssen. Das aber insbesondere vor allem auch eben bei den Hauptstrecken getrieben durch mehr Kapazitätsbedarf, also wo man wirklich dichtere Zugfolgen braucht, bessere Lösungen, wie man in den Knoten dann mit den Zügen umgeht, aber auch bei langläufenden Linien, Güterverkehr, der viele hunderte Kilometer, tausende Kilometer zurücklegt und aber auch im Fernverkehr schon die Konflikte in der Trasse sozusagen rechtzeitig zu erkennen und entsprechend automatisiert auch Lösungen zuzuführen. Das Thema Kapazität ist sicher eins, das uns ganz, ganz massiv auch auf der Innovationsseite begleiten wird und auf der anderen Seite verbunden natürlich auch eine weitere Digitalisierung. Wir haben ja schon sehr, sehr viel Digitalisierung im System Bahn drinnen. Ein Bereich, der noch ein bisschen hinterherhinkt, ist der Schienengüterverkehr, dort insbesondere der Güterwagen. Wir sagen immer sehr liebevoll, es ist irgendwie das dümmste Asset noch im System Bahn, weil er doch noch relativ einfach und damit aber auch sehr günstig ist, der Güterwagen. Wir wollen aber trotzdem schauen, dass wir ihn auch ein bisschen smarter machen, den Güterwagen. Eben, da gibt es Überlegungen rund um die Einführung auch einer digitalen automatischen Kupplung, wo wir massive Zeitreduktionen in den Produktionsabläufen uns erwarten und dadurch natürlich auch produktiver und wirtschaftlicher produzieren können. Auf der anderen Seite aber auch für die Kundinnen und auch andere Beteiligte mehrere Applikationen möglich sind. In dem Moment, wo ich im Güterwagen Strom und Daten habe, kann ich natürlich ganz, ganz viel machen, wie auf einem Smartphone eben. Die Gefahr besteht, das ist uns durchaus bewusst, wir dürfen eins nicht machen, aus relativ dumm und günstig sollte dann nicht sehr kompliziert und teuer werden.
Also einiges ist da in Planung und in Überlegung. Also da wird sich sicher auch vieles tun in den nächsten Jahren. Wir haben über spannende Themen geredet und die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Das heißt, ich würde jetzt auch schon zum Schluss kommen. Und ganz am Ende fragen wir unsere Gäste immer nach dem Tipp für unsere HörerInnen. Die Osterferien stehen bald an und auch plant vielleicht der eine oder die andere schon den Sommerurlaub. Können Sie uns für unsere HörerInnen einen Tipp zum Reisen mit der Bahn mitgeben?
Also ganz klar reservieren, ich habe es vorher schon gesagt. Für mich, wenn ich von Wien nach Vorarlberg fahre oder wieder retour, ist das Erste, was ich mache, dass ich mir schon einen Sitzplatz organisiere, weil dann kann ich ja stressfrei reisen, weil ich glaube, jeder von uns kennt oder viele von uns kennen die Situation, wenn man dann doch keinen Sitzplatz findet und sich dann selber ärgert. Genau, also deswegen jedenfalls reservieren. Und im Moment ist es schon so, wir haben sehr viele Baustellen und sehr viele Abweichungen. Deswegen empfehlen wir gerade im Moment, dass man wirklich nochmal vor Reiseantrag wirklich nochmal checkt, kommt der Zug pünktlich, hat er Verspätung, ist er eventuell ausgefallen und gerade im Pendlerverkehr jetzt, ich weiß, wir gehen mehr aufs Reisen, aber gerade im Pendlerverkehr sehr, sehr wichtig, gerade im Moment. Ja, und Vorarlberg ist immer eine Reise wert, würde ich sagen.
Definitiv, ja, Vorarlberg ist sicher immer eine Reise wert. Was würde ich noch mitgeben wollen? Einerseits sagen wir ja immer, nehmen Sie etwas mit in den Zug zum Lesen, zum Arbeiten, zum Spielen, Familie, Freunde, was auch immer. Nehmen Sie aber nicht zu viel mit, weil das Ganze geht ja dann doch deutlich schneller, als man manchmal dann glaubt. Es vergeht ja die Zeit wie im Zuge, ja, würde ich mal sagen. Aber was ich wirklich empfehlen kann, ist, insbesondere wenn man mal vielleicht einen schönen Tag hat und ein bisschen die Gedanken schweifen lässt, beim Fenster rausschauen, Handy mal zur Seite legen und einfach mal sich in Gedanken zu verlieren. Dafür sind Bahnreisen auch wunderbar geeignet und passt ja auch gut zum Urlaub, mal ein bisschen runterkommen.
Ja, das mag ich auch sehr gern beim Zugfahren. Einfach aus dem Fenster schauen und vielleicht ein bisschen dösen und genießen einfach die Zeit und schon ist man am Ziel. Also es geht oft schneller als gedacht. Dann würde ich sagen, danke für das Gespräch und vielen, vielen Dank für die Einladung auch, dass wir heute hier in der ÖBB-Zentrale die Aufnahme gemacht haben.
Danke, danke auch von meiner Seite.
Vielen Dank.
Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes. Wir unterstützen Menschen, Unternehmen und Gemeinden in ganz Österreich, wirksamen Klimaschutz voranzubringen. Auf unserer Webseite klimaaktiv.at findest du fundiertes Fachwissen, praxistaugliche Werkzeuge und ein großes Netzwerk. Also alle Voraussetzungen, um selbst klimaaktiv zu werden. Bis zum nächsten Mal.